Hallo und herzlich willkommen.
Hallo auch von mir.
Wir haben uns heute für dich mal wieder durch ein paar Quellen gearbeitet, diesmal aus einem sehr, sehr speziellen Bereich der Medizin.
Ja, das kann man wohl sagen. Ziemlich nischig.
Absolut. Wir reden über Artikel aus Frontiers in Pediatrics und Frontiers in Surgery. Und das Thema ist eine angeborene Fehlbildung.
Die sogenannte Kloakenfehlbildung.
Ein ziemlicher Zungenbrecher, ja. Aber die Story dahinter ist, also die hat es wirklich in sich.
Definitiv. Und die Quellen erlauben uns, da aus drei ja, komplett unterschiedlichen Perspektiven drauf zu schauen.
Genau das ist unsere Mission für dich. Zuerst schauen wir uns mal die rein chirurgische Herausforderung an, also die Millimeterarbeit.
Fast schon wie bei einem Uhrwerk.
Total. Dann zoomen wir raus und fragen, wie sieht die perfekte Versorgung in einem hochspezialisierten Zentrum aus?
Das Idealbild sozusagen.
Und zum Schluss der harte Kontrast. Die Realität in vielen Regionen der Welt, wo es an fast allem fehlt. Okay, dann lass uns das doch mal auspacken. Fangen wir mal ganz vorne an, damit wir alle wissen, worüber wir hier eigentlich reden. Was genau ist diese Kloakenfehlbildung?
Also stell dir das so vor, normalerweise entwickeln sich in einem Embryo ja drei Systeme getrennt voneinander.
Der Harntrakt, die Geschlechtsorgane und der Darm.
Genau. Und alle drei haben eine eigene Öffnung nach außen. Bei einer Kloakenfehlbildung ist das nicht so. Da münden alle drei in einen einzigen gemeinsamen Kanal.
Und es gibt dann auch nur eine einzige Öffnung.
Exakt. Das ist extrem selten, passiert bei etwa einer von 50.000 Geburten. Und die Komplexität ist, also die ist wirklich enorm. Kein Fall ist wie der andere.
Kann ich mir vorstellen. Für Chirurgen war das doch früher bestimmt eine absolute Blackbox. Man macht den Schnitt und weiß überhaupt nicht, was einen erwartet.
Ja, absolut. Aber da hat sich laut dem ersten Artikel immens viel getan. Die Revolution kam mit der modernen Bildgebung.
MRT und so weiter.
Vor allem 3D-Rekonstruktionen aus diesen MRT-Bildern. Das ist wirklich der Unterschied zwischen einer alten Schatzkarte und Google Earth.
Okay, das ist ein gutes Bild.
Der Chirurg kann die ganze Anatomie vorher in 3D am Bildschirm drehen und wenden. Er kann die OP quasi im Kopf schon mal durchgehen.
Und worauf schaut er da besonders? Was sind die entscheidenden, Wegweiser in diesem 3D-Modell?
Es sind am Ende, und das ist das Verblüffende, eigentlich nur zwei ganz simple Maße.
Nur zwei.
Ja? Erstens die Länge von diesem gemeinsamen Kanal. Und zweitens, noch wichtiger, die Länge der Harnröhre. Diese beiden Zahlen bestimmen die komplette Strategie.
Moment, das muss ich kurz racken lassen. Die gesamte hochkomplexe OP-Strategie, die ja ein ganzes Leben beeinflusst, hängt am Ende an zwei Längenmaßen. In einem winzigen Neugeborenen.
Genau, das ist so simpel und genial zugleich. Und das ist der große Durchbruch der letzten Jahre. Aus diesen zwei Zahlen ergeben sich im Grunde drei klar definierte Wege.
Okay, was ist Weg Nummer eins? Der einfachste nehme ich an.
Richtig, Typ 1 sozusagen. Der gemeinsame Kanal ist super kurz, unter einem Zentimeter. Dann ist der Eingriff relativ überschaubar.
Und wenn es komplizierter wird?
Dann kommt Strategie 2. Das gilt, wenn der gemeinsame Kanal unter 3 Zentimetern ist, aber, und das ist das Wichtige, die Harnröhre selbst mindestens 1,5 Zentimeter lang ist.
Und was macht man dann?
Dann wendet man eine OP an mit einem ja, ziemlichen Zungenbrechernamen.
Lass hören.
Die totale urogenitale Mobilisation, kurz TUM.
Okay, totale urogenitale Mobilisation. Lass uns das mal auseinandernehmen. Was heißt das im Klartext?
Das heißt, der Chirurg behandelt Harnröhre und Vagina, die ja verwachsen sind, als eine einzige Einheit. Ein Paket sozusagen.
Aha.
Und dieses Paket löst er ganz vorsichtig von den anderen Strukturen und zieht es als Ganzes nach unten an die richtige Position. Die Harnröhre selbst wird dabei kaum berührt.
Was dann das Risiko für Inkontinenz senkt, nehme ich an?
Ganz genau. Eine sehr elegante Lösung, solange die Teile eben lang genug sind.
Und der schlimmste Fall?
Wenn der Kanal noch länger ist oder die Harnröhre zu kurz, das ist dann Strategie 3, die technisch anspruchsvollste. Das ist der Fall, wenn der Kanal länger als 3 Zentimeter ist oder die Harnröhre kürzer als diese kritischen 1,5 Zentimeter.
Da reicht das einfache Herunterziehen nicht mehr.
Nein, eben nicht. Dann müssen die Chirurgen eine urogenitale Separation machen. Sie müssen also wirklich Millimeter für Millimeter unter dem Mikroskop Vagina und Harnröhre voneinander trennen.
Wahnsinn.
Und manchmal ist die Vagina so unterentwickelt, dass sie mit einem Stück Darmgewebe komplett neu aufgebaut werden muss. Das ist dann wirklich die absolute hohe Kunst der Chirurgie.
Du sprichst ja schon von all den verschiedenen Organen. Darm, Blase, Vagina. Das klingt, als wäre das nichts für einen Chirurgen allein.
Auf keinen Fall. Du brauchst den Kinderchirurgen, den Kinderurologen, oft einen Gynäkologen, Gastroenterologen.
Ein ganzes Team.
Absolut. Die eigentliche Kunst ist wahrscheinlich, all diese Leute zu koordinieren. Und das bringt uns sehr direkt zur zweiten Quelle, oder?
Genau da hake ich ein. Denn der zweite Artikel beschreibt ja genau dieses Problem. Stell dir das mal als Elternteil vor.
Furchtbar.
Dein Kind hat diese komplexe Krankheit und du rennst von einem Spezialisten zum nächsten. Heute hier eine Untersuchung, in 3 Wochen da eine OP. Jeder Termin eine neue Narkose, ein neuer Klinikaufenthalt.
Diese fragmentierte Versorgung, wie der Artikel es nennt.
Genau. Und die Belastung ist ja nicht nur Zeit und Geld. Was macht das mit den Kindern?
Also da zitiert der Artikel Forschung, die es wirklich in sich hat. Es geht um viel mehr als nur um Bequemlichkeit.
Sondern?
Es gibt Hinweise, dass mehrfache Narkosen im Kleinkindalter das Risiko für ADHS und auch für Lernschwierigkeiten später in der Schule erhöhen können.
Das ist heftig. Das heißt, jede vermiedene Narkose ist ein direkter Gewinn für die Entwicklung des Kindes?
So ist es. Und genau da setzt das Konzept an, das der Artikel beschreibt. Ein multidisziplinäres Zentrum.
Die Idee ist ja eigentlich simpel.
Simpel in der Idee, aber komplex in der Umsetzung. Alle Spezialisten arbeiten in einem festen Team.
Gemeinsame Sprechstunden, gemeinsame Fallbesprechungen.
Und das ist das Entscheidende. Gemeinsame Operationen. Der Urologe und der Chirurg stehen zur selben Zeit am selben OP-Tisch und machen ihre Arbeit in einer einzigen Narkose.
Und die Ergebnisse, die sie dafür ein Jahr ausgewertet haben, sind ja wirklich... Also die sprechen für sich.
Absolut.
Allein in dieser Gruppe von 82 Patienten wurden die Klinikaufenthalte im Schnitt von 10 auf 8 Tage verkürzt und die Anzahl der Besuche pro Patient mal eben halbiert von 2 auf 1.
Das summiert sich über eine Kindheit natürlich enorm. Und es gibt da ja noch cleverere Beispiele. Mein Lieblingsbeispiel ist das, was sie Teilen von Gewebe nennen.
Gewebe teilen. Das klingt ja fast, als würde man Ersatzteile von einem Auto für 2 Reparaturen gleichzeitig nehmen.
Die Analogie ist perfekt. Bei 3 Patienten haben sie den Blinddarm, der ja oft als nutzlos gilt, für 2 komplett verschiedene, aber notwendige Eingriffe gleichzeitig benutzt.
Okay, wie geht das?
Der Urologe hat einen Teil genommen, um einen kleinen Kanal zur Blase zu bauen, ein sogenanntes Mitrofanow-Stoma, und der Chirurg hat den anderen Teil genommen, um einen Zugang zum Dickdarm zur Spülungen zu schaffen, ein Malone-Stoma.
Und normalerweise wären das 2 getrennte große OPs gewesen.
Genau. 2 große Bauchschnitte zu verschiedenen Zeitpunkten. Und hier machen sie es in einem Aufwasch.
Das ist doch genial. Man spart nicht nur eine OP und eine Narkose.
Sondern man senkt auch die Langzeitrisiken. Jede OP im Becken hinterlässt ja Narbengewebe.
Verwachsungen, die später zu Problemen führen können.
Richtig. Chronische Schmerzen, Darmverschluss, sogar Unfruchtbarkeit. Das minimiert man damit alles. Es ist einfach fundamental bessere Medizin.
Dieses Beispiel zeigt wirklich eindrucksvoll, was möglich ist, wenn man alle Ressourcen hat. Aber, und das ist ein riesengroßes Aber, das ist ja die absolute Idealwelt. Die 3. Quelle, ein Übersichtsartikel, holt uns da, glaube ich, ziemlich unsanft auf den Boden der Tatsachen zurück und zeigt die Realität für die Mehrheit der Kinder weltweit.
Ja, der Kontrast ist brutal. Dort ist das Hauptproblem nicht die Komplexität der OP,
sondern
der schlichte, verzögerte Zugang zur allerersten lebensrettenden Behandlung. Der Artikel zitiert eine Studie aus Nigeria,
wonach
86% der Neugeborenen mit diesen Fehlbildungen erst nach über 24 Stunden überhaupt in einer Klinik vorgestellt wurden.
Und 24 Stunden, es klingt für uns vielleicht nicht viel, aber für ein Neugeborenes ohne Darmausgang ist das ja eine tickende Zeitbombe.
Absolut. Der Bauch bläht sich auf wie ein Ballon, das Kind erbricht, trocknet aus, bekommt eine Blutvergiftung, eine Sepsis. Viele kommen erst nach Tagen, Wochen oder sogar, es wird ein Fall von einem 25-Jährigen erwähnt.
Unvorstellbar bei uns. Und die Gründe dafür sind ja nicht einfach nur, dass die Eltern sich nicht kümmern.
Überhaupt nicht. Das ist ein ganzes Bündel von Problemen. Viele Geburten finden zu Hause, ohne Arzt. Die Eltern selbst erkennen die Fehlbildung oft gar nicht, weil sie noch nie davon gehört haben.
Sie wissen einfach nicht, was sie sehen.
Genau. Sie schämen sich vielleicht, gehen zu traditionellen Heilern Und wenn sie dann doch ein Krankenhaus erreichen, fehlt die Infrastruktur.
Was genau fehlt da?
Alles. Eine Umfrage in Westafrika ergab, dass nur die Hälfte der Kliniken überhaupt eine Neugeborenen-Intensivstation hat. Es gibt kaum Kinderanästhesisten. Ein MRT ist unbezahlbar. Es fehlt sogar an einfachen Dingen wie einem Muskelstimulator, um den Schließmuskel zu finden.
Die Ärzte müssen also mit dem arbeiten, was da ist. Und die Beispiele für Improvisation sind, ja, die sind schon heftig.
Sie sind ein Zeugnis von Resilienz und ärztlichem Können. Der erste, lebensrettende Schritt ist ja immer ein künstlicher Darmausgang, eine Kolostomie.
Okay.
Und weil eine sichere Vollnarkose oft nicht möglich ist, wird dieser Eingriff bei Neugeborenen manchmal nur unter lokaler Betäubung gemacht.
Moment, das müssen wir kurz sacken lassen. Eine Bauch-OP bei einem Neugeborenen? Nur mit lokaler Betäubung?
Ja, weil es die einzige Chance ist, das Leben des Kindes zu retten. Es ist eine brutale Abwägung.
Und die Improvisation geht ja noch weiter.
Richtig. Passende Stomabeutel sind teuer. Also werden oft nur Stofftücher oder Mullbinden auf die Öffnung gelegt.
Was dann zu furchtbaren Hautentzündungen führt, kann ich mir vorstellen.
Verheerend, ja. Die empfindliche Haut ist ständig dem aggressiven Stuhl ausgesetzt.
Und trotzdem, was mich an dem Artikel so fasziniert hat, ist diese Anpassungsfähigkeit. Die Chirurgen dort machen die Dinge ja nicht einfach nur schlechter.
Nein, sie machen sie bewusst anders. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Es ist keine schlechtere Medizin, es ist angepasste Medizin.
Du meinst das Beispiel mit der Analöffnung?
Genau. Bei der finalen Korrektur-OP legen die Chirurgen die neue Analöffnung bei älteren Kindern bewusst etwas größer an, als es im Lehrbuch steht.
Warum das? Das klingt doch erstmal falsch.
Dahinter steckt eine sehr pragmatische Überlegung. Nach so einer OP muss die Narbe monatelang täglich gedehnt werden, damit sie nicht wieder zuwächst.
Okay.
Die Chirurgen wissen aber, dass viele Familien sich das nicht leisten können, die nötigen Stifte nicht bekommen oder der Weg zur Kontrolle einfach zu weit ist.
Verstehe.
Indem sie die Öffnung von vornherein etwas größer machen, bauen sie einen Puffer ein. Sie antizipieren die mangelnde Nachsorge. Das ist eine überlebenswichtige Anpassung an die Realität.
Das stellt irgendwie die ganze Definition von Spitzenmedizin auf den Kopf, oder?
Absolut.
Fassen wir das mal zusammen, was wir aus den Quellen für dich herausgefiltert haben. Auf der einen Seite diese hochpräzise, planbare Chirurgie mit 3D-Modellen.
Dann das hocheffiziente Idealbild des multidisziplinären Zentrums, das alles bündelt und die Belastung für die Kinder minimiert.
Und dann dieser, ja, brutale Kontrast, die Realität in weiten Teilen der Welt, wo der Kampf schon bei der Diagnose beginnt und Ärzte mit purer Improvisation Leben retten müssen.
Und es wird überdeutlich. Die größte Herausforderung ist gar nicht das medizinische Wissen. Die Techniken sind bekannt.
Sondern die Infrastruktur.
Genau. Die Infrastruktur, die es überhaupt erst ermöglicht, dieses Wissen sicher anzuwenden. Das fängt bei der Aufklärung an und hört beim Team von Spezialisten auf.
Es fühlt sich an, als würden wir über zwei komplett verschiedene medizinische Welten reden, die aber gleichzeitig existieren.
Das ist es. Und das bringt einem zum Nachdenken. Und das ist vielleicht der Gedanke, den wir dir zum Schluss mitgeben wollen.
Mhm.
Was bedeutet fortschrittliche Medizin denn wirklich? Ist es die komplizierteste OP mit dem neuesten Roboter? Oder ist es der Aufbau eines Systems, in dem ein Neugeborenes irgendwo in einem ländlichen Dorf einfach nur rechtzeitig eine Diagnose und einen sicheren, grundlegenden Eingriff bekommt, der sein Leben rettet? Das ist eine Frage, über die du vielleicht noch ein wenig nachdenken möchtest.